Verträge, die eine Zusammenarbeit begründen. Dann werden Klauseln geschlossen für den Fall, dass es zu einem Streit kommt. Auch da herrscht im Grunde Vertragsfreiheit, aber auch hier eben in die Grenze des zwingenden Rechts.
Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von Incofema. Ich bin Sascha Weigel und begrüße dich zu einer neuen Folge. Und heute geht es um Konfliktmanagement im weitesten Sinne, natürlich auch um Mediation und dort aber um eine spezielle Fragestellung, die ich hier an der einen oder anderen Stelle schon mit meinem heutigen Studiogast und Kollegen Dr. Jörg Schneider-Potmann bearbeitet habe, nämlich Präventions- und Antizipationsmaßnahmen. Jörg, ich begrüße dich hier wieder im Podcaststudio nach einiger Zeit, wenn ich das richtig so in Erinnerung habe.
Ja, hallo Sascha, schön, dass ich wieder da sein kann. Wir haben uns aber dieses Jahr hier im Studio schon getroffen.
Ja, genau, jetzt wo du sagst, da waren wir nicht allein, da hatten wir Kollegen eingeladen. Das war eine große Runde, um genau zu sein, ne? Mit Jürgen Priem und Thomas Knobloch hatten wir schon über Konfliktmanagementsysteme gesprochen.
Genau, da hatten wir eine kleine Reihe dazu gemacht und das war dann sozusagen der Abschlusstermin und jetzt haben wir uns was Neues vorgenommen.
Richtig. Wir haben einen neuen Zugang gewählt, aber das Thema bleibt identisch und es hat sich so herausgeschält und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie werden das und du wirst das gemerkt haben, dass wir immer wieder auf das Thema Prävention und Antizipationsmaßnahmen mit Blick auf Konflikte hier gesprochen haben. Wir haben dazu auch mal eine ganze Sendung gemacht, wo wir diese Maßnahmen zusammengefasst haben, auch entstanden im Zuge eines gemeinsamen Projektes, ne, diesen Aufsatz in der Konfliktdynamik. Und da setzen wir heute weiter drauf an, ne?
Genau, das war ja so ein bisschen unser gemeinsames Thema, das wir entwickelt haben, auch jetzt zuletzt im Zusammenhang mit dem Konfliktmanagementsystem. Und Antizipation und Prävention hat natürlich noch viele verschiedene Facetten und mit einer davon wollen wir uns heute befassen.
Es wird spannend, ne? Aber jeder weiß es natürlich schon, weil es im Titel drin steckt. Es geht um Mediationsklauseln. Aber Mediationsklauseln haben so eine zweischneidige vielleicht Assoziation. Auf der einen Seite so, es ist halt eine Klausel im Vertrag, da wird was Spezielles geregelt. Und dann aber, und darum geht es uns eher, sie stehen für antizipierende Maßnahmen. Ne? Sie stehen da nicht ohne Grund, sondern weil die Parteien etwas vorausgesehen haben, was mit großer Wahrscheinlichkeit, wenn nicht sogar mit Sicherheit passieren wird, nämlich es wird schwierige Zeiten geben, es wird Konflikte geben. Und dann sind derartige Klauseln, also eine Vielzahl an Regelungsfragen, die damit abgefrühstückt werden können, ne? Die da also erfasst sein können, die sind dann darin mit dem Titel unterlegt, Mediationsklauseln. Und das wollen wir ein bisschen stärker heute in der Sendung ausfalten, diesen Gedanken. Und damit sind wir einerseits raus aus dem Thema Konfliktmanagementsysteme und andererseits aber bleiben wir auch dort, weil im Kontext von Konfliktmanagementsystemen spielen derartige Klauseln natürlich eine große Rolle, weil sie genau das regeln vorab, was geschehen soll, wenn es mal schlechter läuft.
Genau, also wir sind im Bereich der Antizipation, Prävention, wir haben es ja schon gesagt, ja, also jetzt nicht in der Phase oder in der Situation, dass ein Streit schon entstanden ist und man dann ad hoc irgendein Streitbeilegungsverfahren sucht, ja, entweder vor Gericht geht oder Schlichtungsverfahren, Schiedsverfahren, sondern wir sind in der Situation klassischerweise, in der Parteien zum Beispiel im Unternehmensumfeld B2B eine Zusammenarbeit begründen und einen Vertrag schließen. Und im Rahmen dieses Vertrages machen sich dann die Parteien häufig oder meistens Gedanken darüber, was passiert denn, wenn wir uns mal nicht mehr so gut verstehen, wie wir das gerade tun. Das ist dann das Thema der Konfliktklausel oder wie man sie nennen will. Es gibt viele verschiedene Begriffe, ja.
Klassischerweise, das kennt man, weil es wirklich weit verbreitet ist, wenn es also mal nicht gut läuft, werden Regelungsmaßnahmen getroffen. Prozessual kennt jeder die Gerichtsstandsklausel am Ende eines Vertrages. Also wenn es mal nicht gut läuft, so schlecht läuft, dass wir uns vor Gericht sehen, dann bitte vor diesem Gericht. Ne? Das wird dann also schon festgelegt. Für Mediationsklauseln, da gehen wir mal so direkt in die Praxis davon rein. Ne? Und du hast ja lange Jahre in deiner Praxis im Vertragsrecht und in Vertragsgestaltung gearbeitet. Wie sieht denn da die Praxis von Mediationsklauseln aus, soweit du das überblicken kannst, Jörg?
Genau, ich würde vielleicht den Rahmen, wenn du erlaubst, noch mal ein bisschen weiterziehen. Also du hast jetzt einmal mal die Gerichtsstandsklausel genommen, was sozusagen Das ist, was die ZPO vorsieht, also die deutsche Zivilprozessordnung. Das ist sozusagen die klassische Streitbeilegung. Aber dann gibt es ja sozusagen den ganzen Bereich der alternativen Streitbeilegung, ja, Englisch Alternative Dispute Resolution. Und da gibt es natürlich nicht nur die Mediation. Es gibt viele andere Verfahren, vielleicht am nächsten dem Gerichtsverfahren noch das Schiedsverfahren, das ja sogar auch in der ZPO geregelt ist. Werden wir nachher bestimmt vielleicht nochmal drauf zurückkommen. Aber es gibt ja auch andere Verfahren, Schlichtungsverfahren, Adjudikation, wie die alle heißen. Ja. Ja, und die Mediation ist ja im Grunde nur eine Spielart davon, wenn wir mal so wollen. Ne? Also wenn wir eine Mediationsklausel sprechen, dann haben die Parteien sich schon für einen bestimmten Mechanismus entschieden. So, und das wäre dann die Mediation, ja.
In derartigen Vertragswerken, also in den internationalen Vertragswerken auch, da wird regelmäßig auch solche ADR-Maßnahmen, ADR-Klauseln in die Verträge genommen. In anderen Verträgen, nehmen wir mal jetzt so eher so nationale Verträge von Arbeitsrecht oder von Kaufrecht und so, da findet sich das in der Praxis weniger. So sehr dafür Mediatoren oder Befürworter von Mediationsklauseln auch in den letzten Jahren und oder zwei Jahrzehnten gesprochen haben, das findet sich dort einfach kaum in der Praxis vor. Es hat sich nicht bisher durchgesetzt. So könnte man das vielleicht jetzt schon auch auf den Punkt bringen. Und das verwundert angesichts der Möglichkeiten, die da drinnen bestehen. Im internationalen Bereich sind diese Klauseln aber gang und gäbe, oder? Wie ist das?
Genau, aber eher, sagen wir mal, die Schiedsklauseln. Ne? Also, dass dann eben Schiedsverfahren gewählt werden. Es gibt ja verschiedene Organisationen, die das anbieten. Das bekannteste ist die ICC in Paris oder die Zürcher Handelskammer oder Singapur gibt es auch ein Verfahren. Und sagen wir mal, also diese Schiedsverfahren, bei denen ein staatliches Gericht durch ein privat konstituiertes Gericht ersetzt wird, das ist tatsächlich so im internationalen Rechtsverkehr sehr üblich, gang und gäbe, ja, kann man so sagen. Mediation auch im internationalen Rechtsverkehr nach wie vor eher selten, ja.
Ja, man hat das versucht, ne, mit dem Singapur-Abkommen.
Das Singapur-Abkommen, da geht es ja nachher um die Vollstreckung dann eben von Mediationsvereinbarungen. Für Schiedsverfahren gibt es weltweit anerkannt, Haager-Übereinkommen. Die Singapur-Übereinkunft krankt schlicht daran, dass sie noch von ganz wenigen Ländern ratifiziert wurde. Deutschland eben auch nicht. Das könnte Mediationsverfahren voranbringen, ist aber bisher nicht der Fall. Was es noch gibt, ist, sagen wir mal, bereichsspezifische Ordnungen, die dann vereinbart werden. Also ich selber bin ja zum Beispiel viel im IT-Umfeld tätig. Da gibt es eine Organisation, die Deutsche Gesellschaft für Rechts und Informatik, die ein eigenes Schlichtungsverfahren hat. Und diese Schlichtungsklausel, die sehe ich sehr häufig in IT-Verträgen.
Ah ja. So. Das heißt, das ist eine Klausel, die verweist dann auf das Verfahren und die Ordnung.
Der DGRI,
genau. Ist das ein Verein? Oder was
genau, das ist die Deutsche Gesellschaft für Recht und Informatik, ist ein Verein, der sich mit dem, gibt schon seit vielen Jahren, ne, befasst sich eben spezifisch mit Fragen des IT-Rechts. Die haben eine eigene Ordnung dann, eine Schlichtungsordnung, nach der dann diese Verfahren ablaufen. Es gibt einen Pool von Schlichtern. Ich selber bin da auch als Schlichter tätig. Und das Besondere ist jetzt in dem Fall zum Beispiel, dass es bei komplexeren Fällen dann in der Regel zwei Schlichter gibt. Einer ist eben Jurist und der andere ist ein Techniker, ein IT-Fachmann, weil da geht es eben oft um technische Fragen. Also das wird in der Praxis häufig verwendet. Dann gibt es ja noch die EUCON, ja, die ist ja auch relativ bekannt, die EUCON in München. Auch da, aber nach meiner Wahrnehmung, wird das Mediationsverfahren jetzt nicht so sehr häufig vereinbart, dann direkt in entsprechenden Klauseln, ja.
Und dennoch, wir werden wahrscheinlich die Verfahrensordnung oder die Regelungsgehalte darin mit heranziehen können, wenn es um solche Mediationsklauseln geht. Denn da werden genau solche Fragestellungen dann auch behandelt werden müssen oder behandelt werden können. Also wie kommt wer als Mediator in Frage? Wie läuft die Kommunikation, wenn das einmal in Gang gesetzt ist? Das sollen ja gerade solche Ordnungen übernehmen. Wenn wir da nochmal so sozusagen ein bisschen zurückspulen. Und ich glaube, es ging uns so, auch als wir uns da über dieses Thema verständigen, haben, dass wir nicht sofort die Mediationsklauseln als Thema eingeordnet hatten in diesen größeren Gedankengang von Antizipation. Dass das eher ein Thema ist, was auch in den Lehrbüchern unterbeleuchtet ist, also von Mediation. Also hattest du auch den Eindruck, also dass Mediationsklauseln und das, unter das wir das jetzt gepackt haben, nicht so eine, sage ich mal, eine Selbstverständlichkeit ist in der Assoziation? Und wenn ja, wieso? Also wieso, sage ich mal, fristen Mediationsklauseln nicht nur in der Praxis, sondern auch in der Beschreibung und in der Befassung von Mediatoren mit dem ganzen Thema eher ein unterbeleuchtetes Feld? Also ja. Wenn ich das mal so als These formuliere, ich bin mir nicht sicher, also weil ich habe auch eine Menge gute Leute, also ne, Jörg Risse in seinem großen Werk hat Mediationsklauseln sehr umfassend beschrieben und da auch gut eingeordnet, ne, nämlich bei der Frage, wie kommt Mediation zustande?
Genau. Also es hängt natürlich ein bisschen mit dem Zugang zur Mediation zusammen. Wo kommt man her? Ne? Kommt man eben eher aus dem juristisch geprägten Umfeld, wie es jetzt bei mir der Fall ist als Rechtsanwalt? Ja, da befasse ich mich natürlich auch mit Mediationsklauseln. Und wenn ich das tue, dann merke ich schon, dass es da auch entsprechende Abhandlungen gibt in einschlägigen Kommentaren zum Mediationsgesetz. Es gibt sogar eine Dissertation aus dem Jahr 2019, die sich sehr intensiv mit Mediationsklauseln befasst hat. Also ich glaube sozusagen, die juristisch geprägte Mediationswelt, die hat dieses Thema schon auf dem Schirm. Aber es gibt, sagen wir mal, eben den vielleicht sogar größeren Teil der Mediationswelt, der eben nicht so juristisch geprägt ist, sondern eben dann Psychologen und viele andere Berufsgruppen. Und ich glaube, da befasst man sich einfach nicht so mit Verträgen und entsprechenden Vereinbarungen. Deshalb spielt das Thema da vielleicht, ist vielleicht auch gar nicht so bekannt.
Ich frage dich mal so als praktizierender Anwalt, der mit Konfliktparteien in Berührung kommt, die nicht nur einfach im Konflikt stecken und dann alle Merkmale von Konfliktparteien aufweisen. Sie wollen Recht haben, Bestätigung suchen, sie suchen sich Koalitionspartner etc., sondern auch Parteien oder Klienten bei dir, die eben auch Vorsorge getroffen haben mit Verträgen, mit Vertragswerken und sich auch auf riskante Beziehungsprojekte einlassen, Stichwort Softwareprojekte, ne, wo in aller Regel vorab genau überlegt wird, können wir das machen, wo sind die Stolpersteine etc. Und Mediation ja häufig schon so verstanden wird, es kommen Konfliktparteien zu einem und fragen, können wir da was machen? Ist Mediation das Passende? Während es auf der anderen Seite im Kontext von Mediationsklauseln oder Vertragswerken eben Strukturen dann gibt in Form von Verträgen, wo klar wird, was geschieht. Also, ne, wenn das und das passiert, dann wird das und das eintreten. Und man könnte ja sagen, da kommt Mediation möglicherweise besser zum Zuge und wird häufiger begonnen, als das bei den sogenannten Ad-hoc-Mediationsverträgen der Fall ist, die also während oder nach Ausbruch eines Konfliktes dann erst geschlossen werden. Was sind deine Erfahrungen dazu? Würdest du sagen, Mediation hat größere Chancen, wenn man vorab vertraglich sich darauf schon verständigt, als wenn man das während eines Konfliktes dann erst machen muss?
Im Grunde sind das zwei Szenarien. Ja, das eine Szenario ist also eine normale Vertragsverhandlung. Nehmen wir jetzt irgendein IT-Projekt, eine SAP-Einführung, hatten wir, glaube ich, schon öfters das Beispiel hier in unserem Podcast, weil es eben so beliebt ist und auch so streitanfällig. Ja, und dann macht man eben die üblichen Themen, die man in Verträgen regelt. Ne? Also es geht natürlich vor allem darum, die Leistung genau zu beschreiben, hier Rechtsfolgen zu vereinbaren, wenn die Leistung nicht so erbracht wird, wie sie erbracht werden sollte. Was gilt bei Verzug? Was gilt, wenn irgendwelche Schäden eintreten? Und dann ganz am Schluss, meistens, wenn die Parteien schon einen erfolgreichen Abschluss feiern, ja, sitzen die Anwälte noch da und sagen, oh, wir müssen aber hier hinten raus noch was machen. Ne? Dann die sogenannten Champagnerklauseln werden sie auch gern genannt. Ne?
Dann befasst weil der man, Champagner schon fließt.
Weil der Champagner der, schon
fließt. Im anderen Ecke.
Das so ist es, genau. Und dann befasst man sich mit dem Thema Streitbeilegung. Normalerweise gucken die Anwälte sich nur an und dann wird nochmal kurz gewürfelt, ob der Sitz des einen oder anderen der Gerichtsstand ist und dann war es das sozusagen. Da wird nicht mehr viel Energie drauf verwendet.
Und das machen auch also, nur die Juristen, also die verantwortlich, sag ich mal, die befassen sich gar nicht mehr damit.
Ja, das ist auch so ein Spielchen. Jeder will erstmal, dass sein Sitz drin steht, weil man irgendwie meint, dass das regionale Gericht, da wo man eben ansässig ist, einem vielleicht wohlmeinender gesonnen ist. Und das wird dann gern noch bis zum Schluss offen gelassen und dann kann das so als Goodie noch ein bisschen so hin und her gegeben werden. Aber es ist wie ein kleines Ritual. Es sei denn, es wird natürlich ein Schiedsverfahren vereinbart. Da wird es dann schon etwas komplexer, weil dann geht es darum, welche Schiedsorganisation. Aber was ich damit sagen will, das ist eine Phase des Vertrages ganz am Anfang. Parteien sind euphorisch, begründen eine neue Zusammenarbeit. Da denkt man noch nicht so gern über Konflikte nach. Da glaubt man auch gar nicht dran. Dann sagt man halt, dann macht man halt eine Gerichtsstandsklausel. So, und wenn dann der Anwalt ankommt und sagt, ja, aber wenn dann ein Konflikt kommt, dann ist vielleicht vor Gericht nicht das richtige Verfahren und so weiter. Damit landet man eigentlich in dem Zeitpunkt nicht wirklich an. Es sei denn, man kann auf sehr praktische Erfahrungen verweisen oder man hat eben sowas Branchenspezifisches wie jetzt diese Stichtungsklausel von der DGRI. Aber die Anregung einer Mediationsklausel in den Vertrag aufzunehmen in der Phase, das zählt auf fruchtbaren Boden. Ja. Jetzt habe ich gesagt, es gibt zwei Stränge. Das andere ist das, was du vielleicht vorhin auch meintest, das ist sozusagen nicht nur das Thema, dass ich eine Klausel für den Fall, dass es zu einem ernsthaften Konflikt kommt, den Vertrag aufnehme, sondern dass ich praktisch von vornherein projektbegleitend eine Mediation installiere. Also erstmal unabhängig von einem Konflikt, ne, also als prozessbegleitendes Verfahren einen neutralen Dritten benenne, ja, der das Projekt begleitet, moderierend und wenn es dann zu Konflikten kommt, eben zur Verfügung stellt. Ne. Das ist ja auch ein Modell, mit dem wir uns auch schon befasst haben, die sogenannte Deal Mediation.
In deinem Bereich gerade tätig.
Ne? Genau, ein Bereich, in dem ich auch tätig bin, gerade im Bereich IT. Und ich denke, da werden wir bestimmt nochmal, auch wenn man jetzt hier drauf aufsetzt, auf unser heutiges Gespräch nochmal darauf zurückkommen, weil das ist ein Trend, den man gerade so ein bisschen beobachten kann, auch in anderen Branchen, also in der Bauwirtschaft zum Beispiel. Ja, da gibt es entsprechende Vertragsmodelle.
Mir ist es auch letztens in einem Industriebetrieb begegnet, dass, wie man sagt, bei bestimmten Projekten holen wir uns von einem externen Dienstleister einen Moderator dazu. Der kommt meistens vom Fach in dem Falle und hat eben so einen Status erworben, dass er als neutral prozessbegleitend wahrgenommen wird.
Genau, das ist in verschiedenen Bereichen inzwischen, kann man vielleicht sagen, ein neuer Trend. Das können wir gerne nochmal dann vertiefend beleuchten. Ja.
Da laden wir uns noch jemanden ein.
Sehr gerne, genau.
Aus einem anderen Bereich noch.
Genau, definitiv. Ich glaube, der Baubereich ist zurzeit da so am innovativsten unterwegs, genau. Und wenn wir jetzt nochmal zurückkommen sozusagen zu diesem Thema, also man schließt einen Vertrag und macht sich Gedanken, wie gehen wir denn damit um, wenn es Konflikte gibt. Was ja die erste Stufe sind ja im Grunde vertragliche Streitbeilegungsklauseln, also so Verhandlungsklauseln.
Na, man geht dann die Stufenleiter nach oben.
So ist es, genau. Und das hat man gerade in den IT-Verträgen eigentlich regelmäßig, sogenannte Eskalationsklauseln. Dann also sagt man zunächst mal sollen die Beteiligten auf Projektebene die Projektleiter versuchen, den Konflikt beizulegen. Wenn das nicht klappt innerhalb einer bestimmten Zeit, dann geht es auf die nächste Ebene, Lenkungskreisebene, Steuerungskreis, wie das dann auch heißt. Wenn es da zu keinem Ergebnis kommt, dann geht es auf die Geschäftsführungsebene. Ne? Und erst dann geht man raus aus dem Unternehmen und sucht ein drittunterstütztes Verfahren oder eben ein Drittentscheidungsverfahren. Ja, also das ist sozusagen immer die erste Stufe, ist eigentlich mal die Verhandlungsstufe.
Du nennst das Eskalationsklausel. Die Klausel hat auch noch nichts mit Mediation zu tun.
Noch nicht,
aber sie gehört in diesen Rahmen oder in diesen Regelungshof von Mediationsklausel rein. Ne?
Ich nenne es eben übergreifend präventive Streitbeilegungsklauseln. Ja. Ja, und da gehört natürlich Verhandlung als das mildeste Mittel der Streitbeilegung einfach dazu. Das wird eigentlich auch immer gesehen. Wenn dann die Verhandlungslösung scheitert, ne, für den Fall, erst greifen ja dann die richtigen Konfliktklauseln, sei es also eine Gerichtsstandsklausel oder eine Schiedsklausel. Da gibt es dann manchmal auch noch so eine Zwischenstufe, ja, die ist die sogenannte Konfliktklärungsklausel, wenn wir jetzt gerade mal dabei sind, sozusagen bei den begrifflichen Klauseln. Manche Konfliktmanagementordnungen sehen das vor, zum Beispiel die DIS, Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit, da gibt es eine Konfliktmanagementordnung, die ist quasi übergeordnet, vorgelagert. Ja. Da wird noch kein Verfahren festgelegt, also man legt sich nicht fest auf Mediation oder auf eine Schlichtung oder auf ein Schiedsverfahren, sondern es geht erstmal rein praktisch in ein Verfahren, in dem dann, wenn der Streitfall eintritt, überhaupt erstmal geklärt wird, welches ist denn das richtige Streitbeilegungsverfahren? Ja,
für uns das Passende. Ne? Die Parteien agieren immer eigenverantwortlich. Sie haben da klar sich an Gesetze zu halten, aber es gibt keine Vorschriften, sondern sie können sich vertraglich Vorschriften machen. Diese Stellwerksklausel genau, sozusagen.
Genau, so werden die genannt, ja.
Heißt die Konfliktklärungsklauseln. Das entspricht sozusagen auf dem vertraglichen oder auf der Klauselebene, wie sagt der Kaudelian juristisch, was die Konfliktlotsen sonst machen, ne? In innerbetrieblichen Konfliktmanagementsystemen. So die Lotsen hören sich an, was ist vorgefallen und entscheiden nur, was ist der beste Weg. Welches Verfahren. Sie sagen aber nicht, was die Lösung oder ne, sie entscheiden nichts.
Ja. Genau, also eigentlich ein intelligenter Ansatz, ja, also in den USA gibt es ja noch dieses alte Modell des Multi-Door-Courthouses, ja, wo man also erstmal, man geht in so ein großes Courthouse rein, das hat viele verschiedene Türen und man geht nicht sofort durch die Tür der Klage, ja, sondern entscheidet sich darin, da sitzen dann Menschen in diesem Courthouse und besprechen zusammen mit den Parteien, welches denn das richtige Verfahren wäre, das ist dieser Gedanke.
In Deutschland hat es sich nicht durchgesetzt, ne?
Genau, das wollte ich gerade sagen, mir fehlen Informationen darüber, wie oft dieses Verfahren, also diese Konfliktmanagementordnung, der dies wirklich aktiviert wird, kann man wahrscheinlich bei der diesmal erfragen. Ich nehme an, das sind sehr wenige Verfahren, ja.
Da können wir mal jemanden fragen. wir laden uns jemanden ein, auf jeden Fall. Das wäre so schon mal ein konkretes Vorhaben. Aber ich meine noch dieses Multidoor-Courthouse, ne, dieser Gedanke, der war ja auch im Zuge des Mediationsgesetzes schon mitgedacht in Deutschland auch oder sollte etabliert werden. Aber ich glaube, der schlagende Punkt, wo man sagen kann, es hat sich nicht durchgesetzt, ist der Güterichter, der zwar Mediation machen kann, für den man aber eine Klage einreichen muss. Man kommt nicht zum Güterichter ohne Klage.
Und, so ist es, genau.
Und damit ist es kein Multidoor-Courthouse, sondern da gibt es Hinterzimmer, da kann man Mediation machen, aber man muss vorher eine Klage einreichen.
Genau, Güterichterverfahren ist ja letztlich eine Abzweigung aus dem Gerichtsverfahren, dass der streitige Richter eben den Rechtsstreit verweisen kann an den Güterichter, der dann mit verschiedenen Methoden, unter anderem der Methode auch der Mediation, versuchen kann, den Streit gütlich beizulegen. Da gibt es positive Erfahrungen. Also es gibt durchaus Gerichte, die das machen. In Bayern, Landgericht München macht das relativ konsequent, andere machen es überhaupt nichts. Man hat damals, das war ja, glaube ich, ist es gleichzeitig eingeführt worden, als auch das Mediationsgesetz 2012 erlassen wurde. Man hat gehofft, auf dem Wege eben die außergerichtliche Streitbeilegung generell fördern zu können. Es gibt ja auch so eine Bestimmung in der ZPO, Zivilprozessordnung, wonach die Parteien bei einer Klage reinschreiben sollen, ob ein Versuch einer außergerichtlichen Konfliktbeilegung unternommen wurde. Das ist ein schöner Gedanke, es macht halt keiner.
Ja, die Forderungen haben wir vorher privat, also haben wir ihm mitgeteilt, dass wir die haben wollen. Hat er aber nicht gezahlt, deshalb sind wir jetzt hier.
Ja, und man schreibt halt rein, ja, es wurde ein Versuch unternommen und der ist halt gescheitert. Ja. Also das sind letztlich Versuche gesetzgeberischer Maßnahmen, dann hier die Mediation zu fördern, die, muss man sagen, nicht gefruchtet haben. Vielleicht kommen wir zurück auf die Idee mit der Stellwerksklausel und der Verfahrenswahl. Ne? Weil wir sind jetzt sozusagen noch vor der eigentlichen Mediation. Was es jetzt gibt, was zu beobachten ist, was auch interessant ist, Digitalisierung. Es gibt jetzt digitale Tools, die eben bei dieser Verfahrenswahl unterstützen. Ja, man nennt die Verfahrenswahlautomaten. Mir fallen zwei ein. Es gibt ja diesen Roundtable für Mediation, Konfliktmanagement in der Wirtschaft. Der hat zwei solche Verfahrenswahlautomaten entwickelt und stellt die auch bereit online über die Webseite vom RTMKM. Und das ist einmal für B2B-Konflikte, der heißt Direkt, und dann gibt es den Kompass für Konflikte am Arbeitsplatz. Also es ist im Grunde der gleiche Gedanke oder der Gedanke des Konfliktlotsen innerbetrieblich, aber es ist halt keine Person mehr, sondern es ist ein Automat, ein Tool, das mir hilft zu entscheiden, welches Verfahren ist denn für den Rechtsstreit, den ich jetzt habe, das richtige Verfahren. Ich glaube, das ist in Zeiten von Digitalisierung durchaus ein sinnvoller und auch interessanter Ansatz, ja.
Ich habe das gleich mal mit notiert, das werden wir mal auch in der Sendung mit aufnehmen. Also von der Stellwerksklausel ausgehend zu digitalen Tools.
Absolut. Ne,
weil Digitalisierung jetzt auch in Deutschland. Und es gibt schon auch Tools, die sind vor dem ganzen KI-Hype entstanden und sind auch schon in der Praxis, ne, und können genutzt werden. Da wäre auch mal gut zu fragen, ne, wie wird das genutzt? Sie sind zur Verfügung gestellt. Da gucken wir mal, wie wir da ansprechen können. Gut, wenn wir den Bogen zurückschlagen, ne? Also wir sind so von der Konfliktklärungsklausel, Stellwerksklausel, gehen wir zurück zu den präventiven Streitbeilegungsklauseln, die also die einzelnen Verfahren beschreiben, und gehen zurück zur Mediationsklausel, das also vorweg zwischen Parteien, die sich noch vertragen und das auch vertraglich festlegen wollen, eine Klausel geschrieben wurde, was machen wir, wenn es mal nicht gut läuft. Und dann ist ein Prozedere beschrieben, das dann abläuft. Was gehört deiner Meinung nach alles zum Regelungsbereich? Also was muss man und was kann man alles regeln, wenn man mal nicht nur die einfachste Stufe von, wenn wir uns streiten, ne, aus den Rechten und Pflichten dieses Vertrages, werden wir eine Mediation durchführen. Punkt. Ja, genau. Wenn wir das mal ein bisschen detaillierter betrachten, was ist da alles machbar?
Vergiss nicht, jetzt eine kleine Bewertung abzugeben auf Apple Podcast oder auf dem Podcast-Catcher deiner Wahl. Vielen Dank.
Also die klassische, wenn ich es so nennen darf, Mediationsklausel hat im Grunde zwei Kerninhalte. Und der eine Kerninhalt ist die Verpflichtung zur Durchführung eben einer Mediation. Man kann auch einfach sagen, eine Verhandlungspflicht. Ja, wenn man eine Mediation als eine drittunterstützte Verhandlung sieht, was sie ist, dann ist es im Grunde eine Verhandlungspflicht. Also die Parteien sagen einfach untereinander, wir gehen erstmal nicht vor Gericht, sondern erstmal verhandeln wir, Klammer auf, weiter. Ja, weil man hat ja vorher wahrscheinlich auch schon verhandelt. Ja. Aber, und das ist dann sozusagen das, was neu hinzukommt, wir holen uns jemanden dazu. Ja, und das ist dann eben der Mediator. Also das ist der eine Baustein, die drittunterstützte Verhandlung. Nach den Grundsätzen der Mediation, weil sonst könnte man auch eine Schlichtungsklausel nehmen, damit legt man sich eben schon in einem gewissen Umfang auf ein Verfahren fest. Und der zweite wesentliche Bestandteil ist, dass man sagt, solange wir diesen Versuch unternehmen, ja, unsere Beziehung zu retten oder auf neue Beine zu stellen, durch so eine drittunterstützte Verhandlung, solange gehen wir nicht vor Gericht.
Ja, der sogenannte dilatorische Klageverzicht.
Genau, also Klageverzicht heißt, ich gehe nicht vor Gericht, ja, das ist ja klar. Dilatorisch heißt, dass es eben nur vorübergehend ist, ja. Mhm. Also man kann oder man wird natürlich nicht auf den Rechtsweg verzichten, das ist auch nicht die Idee davon, sondern es geht nur darum, eben so lange wir uns hier in, ich sag mal, konstruktiven Verhandlungen befinden und die auch die Chance noch haben, zum Ergebnis zu kommen. So, also die beiden Elemente, die zwei wesentlichen Elemente, einerseits Verhandlungspflicht, andererseits vorübergehender Klageverzicht. Das sind die Kernelemente. Und das reicht im Grunde für eine Mediationsklausel. Also wenn die zwei Elemente vorhanden sind, dann ist es eine Mediationsklausel.
Ich muss noch auf eine Ausnahme eingehen. Vielleicht kennst du die zweite. Ich weiß nur, dass es eine zweite gibt. Aber die ist bei dem Punkt dilatorische Klageverzicht wichtig. Zumindest für meinen Kontext, ne, wo ich in der Arbeitswelt viel mediiere. Das trifft nicht zu, ausnahmsweise, ne, dass man sozusagen auf gerichtliche Maßnahmen verzichtet, weil man eine Mediation durchführen will. Im Rahmen von Kündigungen gegenüber Arbeitnehmern, die dem Kündigungsschutz Recht unterfallen, weil die 3-Wochen-Frist so absolut gilt und auch nicht umgangen werden kann. Da wird ausnahmsweise erlaubt, von Rechts wegen zu sagen, ja, ich mache eine Mediation mit, um das nochmal zu klären, was da vorgefallen ist und ob das, ne, wirklich eine Kündigung jetzt bleiben muss oder ob wir da nochmal was anderes machen können. Und gleichzeitig wehre ich mich aber auch gegen die ausgesprochene Kündigung bei Gericht. Ja. Ich muss einfach bei Gericht das angeben in 3 Wochen. Und da ist eine Mediation einfach zu lang. Ne, wenn man mal sagt, dauert eine Woche für eine Terminfindung, eine Woche für das Gespräch und dann sind schon 2 Wochen rum.
Das sind sogenannte Ausschlussfristen, gesetzliche Ausschlussfristen. Du hast ein Beispiel genannt, Kündigungsschutzgesetz. Ein zweites Beispiel sind Anfechtungsklagen nach dem Aktiengesetz. Ja, auch für die gibt es eben zwingende Fristen, Ausschlussfristen. Ausschlussfrist heißt, wenn ich die Frist nicht wahre, dann gehe ich meiner Rechte verlustig.
Ja, das Recht zu klagen.
Genau, die setzen sich zwingend durch gegen einen solchen dilatorischen, vorübergehenden Klageverzicht. Ja. Ja, das ist völlig richtig, ein wichtiger Faktor. Klar, ja. Wenn man da vielleicht schon Sinn bei gesetzlichen Schranken, man kann sowas auch nicht uneingeschränkt vereinbaren. Es gibt ja bei uns das sogenannte AGB-Recht, also Recht der allgemeinen Geschäftsbedingungen, so ein bisschen vereinfachend formuliert, da geht es um Verbraucherschutzfragen. Und ich kann einen Verbraucher nicht zwingen, auch sozusagen in ein solches Verfahren zu gehen und dann eben auch auf ein Klageverfahren zu verzichten.
Also wenn die Vertragspartei nicht dem Ursprungsbild des BGB von gleichberechtigten Privatsubjekten so entsprechen, sondern Verbraucher und Unternehmer oder auch Arbeitnehmer, Arbeitgeber, dann sieht das Recht Schutzrechte vor.
Genau, sieht es Schutzrechte vor, die teilweise sehr detailliert formuliert sind. Früher war es ein gesondertes Gesetz, AGB-Gesetz. Heute ist das alles im BGB, Bürgerlichen Gesetzbuch, integriert. Aber da gibt es eben sehr detaillierte Bestimmungen. Und eine besagt eben, dass solche Klageverzichte nicht zulasten eben derjenigen Vertragspartei vereinbart werden können, die jetzt nicht dieses Bedingungswerk geschrieben hat.
Das war das, was du letztens auf LinkedIn... Ich konnte nicht antworten, weil ich nicht wusste, weil ich darauf antworten kann. Aber das war der Punkt, wo du sagtest, das gilt nicht, diese Mediationsklauselverbot im Arbeitsrecht bei Arbeitnehmer, Arbeitgeber.
Doch, das Verbot gilt, genau. Da gab es so eine kleine Diskussion, die hat sich an einen Beitrag, da ging es um die Freiwilligkeit, du hattest einen Beitrag.
Stimmt.
Ne, also angeordnete
zwischen Mediation. Arbeitnehmern.
Genau. Eigentlich ging es um die Frage, also die du aufgeworfen hattest, kann der Arbeitgeber eine Mediation zwischen Arbeitnehmern, also Mitarbeiterchef oder innerhalb von Teams anordnen? Und da kam dann der Einwand, das würde scheitern eben an dieser Bestimmung, 309 Nummer 14 ist es BGB. Diese Bestimmung gilt eben jetzt nicht für den Fall, dass ein Arbeitgeber eine Mediation im Verhältnis zwischen Mitarbeitern anordnet, sondern die gilt eben im Verhältnis dann zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer im Arbeitsvertrag. Das war nur eine Klarstellung.
Ja, aber jetzt kann ich das nochmal einordnen. Das AGB-Recht ist jetzt integriert im BGB, oder schon länger,
ist integriert im BGB. Und wenn es um Verbraucher geht, dann ist es eben zwingendes Recht. Bei Unternehmern, da gilt auch das AGB-Recht, aber es gibt weniger zwingende Bestimmungen. Es ist immer mehr so eine Frage der Angemessenheit, eine Abwägungsfrage. Und da zum Beispiel sind jetzt solche Klauseln mit so einem vorübergehenden Klageverzicht eben nicht schädlich im Unternehmerverhältnis.
Ich glaube, da müssen wir nochmal, weil jetzt wir zwei Juristen reden auch in dem Falle, zwingendes Recht, nicht zwingendes Recht. Ich glaube, das ist für Nicht-Juristen jetzt, die zuhören sollten und bisher durchgehalten haben, schon wahrscheinlich jetzt der Downer, wie ich gerade vor kurzem gehört habe, oder der Autor, keine Ahnung. Was heißt das? Es gibt Gesetze, die sind zwingend einzuhalten Und dann gibt es offenbar Gesetze, die sind nicht zwingend einzuhalten. Ja. Kannst du das kurz nochmal auflösen, weil genau, das scheint ein wichtiger Gedanke zu sein.
Genau, also im Strafrecht ist natürlich alles zwingend einzuhalten. Ja? Wir bewegen, also wir reden hier über das Zivilrecht oder Privatrecht, also denjenigen Bereich des Rechts, der das Verhältnis zwischen Handeln, Privatpersonen oder Unternehmen eben regelt. Und da gilt grundsätzlich die sogenannte, also jetzt rechtlich gesprochen, die sogenannte Privatautonomie. Ja, also jeder kann tun und lassen, was er will, mehr oder weniger, solange er nicht andere irgendwie schädigt. Die Autonomie gilt natürlich auch für den Abschluss von Verträgen, Vertragsautonomie. Ich kann zunächst mal vereinbaren, was ich will. Aber dem setzt das Recht eben bestimmte Grenzen. Und das ist dann eben das zwingende Recht. Es gibt bestimmte gesetzliche Bestimmungen, wie jetzt solche Vorschriften zum Schutz von Verbrauchern oder Arbeitnehmern. Von diesen Bestimmungen kann ich in Verträgen nicht abweichen.
Das ist, glaube ich, eingängig für alle, ne?
Das genau, Recht, also Grenzen wir sprechen setzt. Da auch sozusagen vom dispositiven und nicht dispositiven Gesetzesrecht. Dispositiv ist das, worüber die Parteien halt verfügen können. Ja, da können sie frei ihre Vereinbarungen treffen, aber das stößt eben an bestimmte Grenzen. Und diese Grenzen, das ist dann das zwingende Recht.
Und der Gesetzgeber hat aber eben auch, was eben das nicht zwingende Recht betrifft, er hat auch Gesetze geschrieben, wie etwas sein soll, wenn die Parteien nichts anderes vereinbaren. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Gedanke, gerade auch für Mediation oder Mediation, die im Kontext von Recht stattfindet, was halt heute in allen Mediationsfeldern der Fall ist. Wenn man ins Gesetz guckt, findet man eine Vorgabe des Gesetzgebers, aber davon kann abgewichen werden. Und das steht so nicht im Gesetz drin. Das weiß man eben nur, wenn man es irgendwie studiert hat.
Es ist andersrum. Es steht dann, also jetzt im BGB, wenn eine Bestimmung zwingend ist, also von ihr nicht abgewichen werden kann, das muss drinstehen im Gesetz. Ja. Durch diese Bestimmung erlangt sie erst den zwingenden Charakter. Alles andere ist im Grunde dispositiv.
Ja. Ja, ich habe das auch noch nie so klar jetzt in dem Kontext von Mediation mir gemacht. Das gilt es wirklich, sich klar zu machen, dass in diesen Rechtsgebieten oder in diesen Lebensgebieten es Gesetze gibt, aber die sind nur eine Notfalloption, wenn man nichts anderes regeln will. Und das ist eine clevere Einrichtung.
Das ganze Privatrecht eigentlich gibt Anhaltspunkte für ein gedeihliches Zusammenleben, wenn man so will.
Schöne Formulierung.
Genau, macht aber nicht sozusagen bis in die tiefsten Ecken detaillierte Vorschriften, ja, sondern es kann halt dann sein, wenn ich bestimmte Anordnungen nicht folge, dann gibt es halt eine bestimmte Rechtsfolge, aber gerade durch Verträge kann ich halt von vielem abweichen. Ja.
Und wenn man das sozusagen hochzont, ist das, was der Richter dann im Gesetz finden würde, wenn man bei Gericht seinen Konflikt löst, ist das gesetzte Recht, aber man kann in der Mediation von diesem Vorgehen und den Inhalten abweichen, solange man nicht zwingendes Recht verletzt.
So ist es, genau. Man kann Vereinbarungen treffen, entweder während einer laufenden Mediation. In Streitigkeiten zwischen Unternehmen mündet eine Mediation ja auch häufig wieder in einen Vertrag. Ne? Also man trifft dann eine Abrede, eine Verabredung und die unterliegt auch wieder der Vertragsfreiheit, ne? Eben in den Grenzen des zwingenden Rechts. Oder eben, und das ist ja das Thema, bei dem wir heute sind, Verträge, die eine Zusammenarbeit begründen, dann werden Klauseln geschlossen für den Fall, dass es zu einem Streit kommt. Auch da herrscht im Grunde Vertragsfreiheit, aber auch hier eben in die Grenzen des zwingenden Rechts. Und das war jetzt eben das Beispiel, das wir vorhin hatten mit den Arbeitsverträgen. Ja.
Gehen wir mal sozusagen die Stufe tiefer. Was würdest du als Jurist und Mediator Parteien empfehlen, was sie noch zusätzlich zu dieser engen oder zu dieser klassischen Mediationsklausel regeln sollten, dass dann auch eine Mediation ermöglicht wird, wenn es zum Streit gekommen ist? Was sind da sinnvolle Inhalte noch?
Ja, da gibt es natürlich viele Themen. Also erstmal die Frage, wie finde ich einen Mediator? Wer wird eigentlich mein Mediator? Wie bestimmen wir den? Es wird wahrscheinlich nicht sinnvoll sein, dass eine Partei den Mediator bestimmen darf. Das glaube ich, das leuchtet von selber ein, ja, sondern man muss irgendwie einen Mechanismus finden, wie der Mediator bestimmt wird. Ob das dann ein Vorschlag einer Partei ist oder beide Parteien machen Vorschläge. Ja, aber da macht es Sinn, sich schon mal Gedanken drüber zu machen.
Macht es Sinn, schon einen zu bestimmen? Mal angenommen, die beiden kennen Mediator und sagen, dem vertrauen wir prinzipiell. Lohnt es sich, den schon zu bestimmen? Zu
auch sagen, dann macht das könnte man machen. Jetzt laufen Verträge manchmal natürlich über eine sehr lange Zeit. Dann weiß man vielleicht gar nicht, ist der dann überhaupt noch tätig oder ist der vielleicht auch noch räumlich da, wo wir damals davon ausgingen, dass er ist, habe ich, glaube ich, noch nicht erlebt, dass eine konkrete Person schon in einer Klausel, ne, also in einer abstrakten Klausel benannt wird, sondern eigentlich eher ein Mechanismus, wie ein Mediator oder Schiedsrichter, je nachdem, dann eben zu bestimmen ist. Wesentliches weiteres Thema, und es hängt damit auch ein Stück weit zusammen mit der Person des Mediators, ist auch das zur Anwendung kommende Verfahren. Auch hier ist es ja so, das Mediationsgesetz setzt ja eigentlich nur ein paar Leitplanken. Es hat so ein paar Grundsätze, aber das sagt nicht, wie das Verfahren läuft. Das Verfahren überlässt das Mediationsgesetz eigentlich auch wieder der Abrede zwischen den Parteien, beziehungsweise auch dann der Hoheit des Mediators, wenn die Parteien damit einverstanden sind.
Was der auch liefert, ne? Also was das für ein Stil ist. Ob der jetzt eher an den persönlichen Kompetenzen arbeitet für die aufkommenden Konflikte oder ob er sich an die Verhandlung des konkreten Konflikts wagt und ranmacht oder ob er Vorschläge machen darf, also ob er evaluierend tätig sein darf.
So ist es, genau.
Gibt's ja das könnte man alles mit regeln.
Ganz großes Spektrum, da hatten wir ja auch vor ein, zwei Jahren sogar auch mal einen Podcast zu gemacht, erinnere mich noch, da ging es so um Verständigungsmediation und Verhandlungsmediation.
Ne? Genau, Grüße gehen raus an Kollege Jürgen von Oertzen.
Genau. Das Spektrum ist sehr weit der möglichen Verfahren. So, also da kann man sich auch schon Gedanken machen, dass man grobe Vorgaben macht, wie das Verfahren laufen soll. Man kann es sich aber auch einfacher machen und einfach auf ein standardisiertes Verfahren verweisen. Ja, wir hatten es ja vorhin mal angesprochen, es gibt Konfliktmanagement-Organisationen, die Verfahren zur Verfügung stellen. Also die DIS zum Beispiel, ne, da gibt es eine Mediationsordnung oder EUCON. Oder ich hatte das Beispiel mit der Schlichtung der DGRI. Man kann dann also einfach dann deren Klauseln verwenden. Da gibt es aber auch praktisch vorformulierte Klauseln. Ja. Und dann kommt das Verfahren zur Anwendung und dann hat man festen Verfahrensrahmen.
Ja, die IHK macht das auch, die Handwerkskammer für die Konflikte ihrer Mitglieder mit den Kunden.
Und aus dieser Verfahrensordnung ergibt sich dann zum Beispiel meistens auch, wie dann der Mediator oder Schlichter oder Schiedsrichter gefunden wird. Also das ist eine Möglichkeit. Also ich halte es für sinnvoll, jedenfalls also jetzt bei mir in meinem Umfeld, IT-Umfeld, die Schlichtungen, wir verweisen da regelmäßig und ich treffe auch häufig Verträge, wo dann eben auf diese DGRI-Schlichtungsordnung verwiesen wird. Und dann weiß man, dass die Mediation oder die Schlichtung nicht schon mal mit dem Streit darüber startet, wer denn eigentlich der Mediator sein soll und wie das Verfahren durchgeführt werden soll.
Und dass man dafür Zeit und Termine braucht, auch das zu besprechen, was man ja eigentlich dann nicht mehr hat im Konflikt, weil man mit dem Typen nichts mehr zu tun haben will. Genau. Wenn ich mir das praktisch vorstelle, dass ich also bei solchen Projekten, ob das jetzt Bauen von Gebäuden ist oder Software gebaut werden soll für große Einheiten, dann ist das ja die Einladung, sich das Szenario eines Scheiterns, eines potenziellen Scheiterns vor Augen zu rufen am Anfang. Also sich klarzumachen, auch miteinander, was tun wir, wenn das richtig gegen den Baum geht. Das ist aus anderen Beratungssegmenten mit das Beste, was man tun kann, ne? Dass man dieses Szenario wirklich durchspielt.
Ja.
Das ist einfach eine clevere Einrichtung.
Genau, das ist ja der Antizipationsgedanke. Ne? Man macht sich Gedanken zu einem Zeitpunkt, wo die Beziehung noch nicht belastet ist, macht man sich Gedanken darüber, was passiert denn, wenn es uns mal nicht so gut geht.
Eheverträge könnten wir auch als Bereich dafür nehmen. Ne?
Zum Beispiel. Das Problem vielleicht ist, zu dem Zeitpunkt ist man zwar wohlmeinend und wohlgestimmt. Ja, wir machen einen Vertrag und schön, wir freuen uns drüber. Man weiß halt leider noch nicht. Das hat die Zukunft ja meistens, bringt sie so mit sich. Man weiß noch nicht, was passieren wird. Es kann gut sein, man macht sich dann tolle Gedanken über ein Verfahren und vereinbart ein Verfahren und nachher passt es halt doch nicht.
Ja, wir sind das erste Softwareprojekt, das ohne Konflikte beendet wird.
Genau,
im Rahmen der Zeit, im Rahmen des Preises. Wir sind das erste Ehepaar, das sich nicht streiten wird. Also ich meine, das kann ja sein. Wir können ja eine Wette drauf schließen. Im Grunde genommen könnte man sagen, das ist eine nicht bewusste Wette, wenn man sich darüber keine Gedanken macht. Ne?
Das ist halt sozusagen die Besonderheit. Und deshalb ist eigentlich dieser Gedanke mit diesen neutralen Konfliktmomenten, mit diesen Stellwerksklauseln auch nicht verkehrt. Weil in dem Zeitpunkt, ich weiß ja noch nicht, was denn dann so auf mich zukommt. Ich glaube, letztes Jahr gab es einen ganz interessanten Fall, der ist entschieden worden vom Kammergericht Berlin. Gab eine Mediationsklausel und die eine Partei hat die andere Partei direkt verklagt, ohne Mediation. Und klassischerweise ist es ja so, dass dann die Mediationsklausel eine Einrede im Prozess gibt. Also man muss sich darauf berufen, die wird nicht automatisch gezogen.
Über Einreden muss geredet werden.
Genau, Einreden, genau. Dann wird die Klage als vorübergehend unzulässig abgewiesen. Das ist die Wirkung davon. Ne? Bei einem Schiedsspruch, wenn es eine Schiedsklausel gibt, dann ist die Klage als unzulässig abzuweisen, bei einer Mediationsklausel vorübergehend unzulässig. Das hat dann der Beklagte gemacht und dann hat das Gericht gesagt, du darfst dich nicht darauf berufen, weil dein ganzes Verhalten in den letzten Monaten, also der Streit ging schon lange, es gab, glaube ich, schon ein Vorverfahren. Und
er hat nie Mediation
nie geworden. Und er hat nie sich auf irgendwelche Verhandlungen eingelassen, sonst irgendwas. Ja. Und dann plötzlich, als dann die Klage kam, dann hat er die Mediationsklausel gezogen. Na, und dann hat das Gericht gesagt, nee, das geht jetzt nicht, das darfst du nicht. Das ist jetzt gegen Treu und Glauben, wie das dann bei uns Juristen so schön heißt, treuwidrig. Und damit war dann sozusagen die Mediationsklausel weg. Also das vorprozessuale Verhalten der Parteien wurde dann berücksichtigt. Ich glaube, ein ganz schönes Beispiel, um eben... Ja. Nochmal diesen Antizipationsgedanken zu sagen, es ist schön, man kann sich die Gedanken machen, aber wenn die Parteien, wenn der Streit dann vielleicht doch in dem Zeitpunkt schon so verhärtet ist, dass auf der berühmten klassischen Eskalationsskala eben Gespräche nicht mehr möglich sind, ja, dann macht es natürlich auch keinen Sinn, so ein Verfahren durchzuführen. Ja.
Und wahrscheinlich sogar, wenn man es vielleicht überinterpretiert, aber die Vorstellung der einen Partei, wir haben eine Mediationsklausel, wir müssen hier gar nichts tun. Solange der nur Verhandlung von uns will, sind wir fein und machen gar nichts. Der hat jetzt keine Mediation gewollt, das können wir dann bei Gericht anbringen und ne, gewinnen wir Zeit und so. Da hat die Klausel eher Verhandlungen vielleicht sogar mitgeholfen, zu blockieren, weil der Irrtum besteht, ich kann dann mich später auf die Klausel berufen. Also das Zusammenspiel, darauf will ich hinaus, von Mediationszugängen und juristischer Vorstellung, also was ist rechtens und was nicht, das ist eng geknüpft. Ist nicht so, dass Mediatoren als Medianten die idealen oder die idealen Medianten haben, die sich klären wollen, sondern das ist immer ein taktisches Spiel auch, ein Taktieren und
ausrechnen. Genau, kann auch in die andere Richtung gehen, ja, dass sich eine Partei, also eine Partei sagt, wir hätten gerne eine Mediationsklausel, die andere lässt sich drauf ein, mit dem Gedanken, ah ja, schön, wenn es dann soweit ist, ne, dann können wir ja labern, so der gängige Vorwurf, ne, genau, wir gewinnen dann Zeit und dann reden wir immer schön und dann ist es vielleicht, wird dann durch Zeitablauf erledigt sich's oder sonst irgendwas oder wir zermürben dann die Gegenseite irgendwie, ja. Also es kann durchaus auch taktisch sein, dass eine Partei sich dann auf eine Mediationsklausel einlässt, aber von vornherein eigentlich schon weiß, wir werden uns da nie vergleichen in so einer Mediation. Ja, es sind letztlich Werkzeuge, aber dann eben in der Hand von Menschen und man kann sowas immer auch missbrauchen. Ja.
Dann vielleicht noch zwei gegensätzliche Richtungen, weil die mir so gerade aufgekommen sind, auch bei deinen Schilderungen zum Thema Freiwilligkeit. Also das ist erlaubt, das ist rechtens, das ist Ausdruck von Freiwilligkeit. Wenn ich mich heute dazu verpflichte, zu einem späteren Zeitpunkt eine Mediation zu machen und ich mich daran auch festhalten lassen muss. Das geht, ne? Das ist, ja, das ist da dann keine verpflichtete Mediation.
Da gab es offenbar mal Diskussionen drum früher, aber ich glaube, das ist ausgestanden, weil das ist im Grunde ja auch wieder einfach nur antizipiert. Ich nehme meine Freiwilligkeit vorweg und schränke mich freiwillig für die Zukunft ein. Warum soll ich das nicht dürfen? Ja? Jede Verpflichtung ist letztlich eine Einschränkung, die in die Zukunft wirkt, ja.
Ne, und dann heißt das, wenn man also sich da zu einer Mediation verpflichtet, bedeutet das aber in der Praxis lediglich, ich muss mit dafür sorgen, dass eine Mediation begonnen wird. Termin muss ich bereitstellen, ich muss mich auf den Mediator einigen mit der anderen Partei. Ich muss auch die Auftaktsituation des Mediators oder der Mediatorin mir anhören, aber ich bin nicht verpflichtet, mich dort in dem Verfahren auch zu einigen, sondern ich kann dann ohne Begründung, wie das Mediationsgesetz es auch vorgibt, mich dem entziehen und die Mediation beenden.
Genau, also wenn man so will, die selbst eingeschränkte Freiwilligkeit lebt voll wieder auf in dem Moment, in dem ich im Verfahren bin. Das wissen wir alle. Ich kann niemanden in einer Mediation zwingend drin halten. So ist es dann auch. Die Mediationsklausel, du hast völlig richtig gesagt, verpflichtet eben nur, mich drauf einzulassen. Sinnvollerweise regelt man auch in der Mediationsklausel, was heißt es denn, dieses Einlassen? Also, dass ich mich beteiligen muss an der Suche nach einem Mediator, dass ich vielleicht einen ersten Termin wahrnehmen muss, um dann eben auch einen Zeitpunkt zu definieren, wann kann ich es denn dann auch wieder beenden? Das wäre zum Beispiel, wir waren ja vorhin bei möglichen Inhalten, ne, von Mediationsklausel, Verfahrensbeschreibung und das wäre schon auch ein wesentlicher Element, einfach zu sagen, wann beginnt eigentlich die Mediation und wann endet sie? Das ist wichtig, weil häufig ja Verjährungsfragen auch im Raum stehen. Ne, du hattest es ja vorhin auch schon mal mit diesen Ausschlussfristen, Kündigungsfristen, aber auch ganz normale Verjährung, ne, normale zivilrechtliche Ansprüche verjähren halt nach 3 Jahren. Und wenn ich dann erst am Schluss so ein Verfahren einleite, dann ist ja die Frage, was bedeutet es denn für die Verjährung? Die ist eben unterbrochen, solange dann die Mediationsverhandlungen laufen und leben dann wieder auf nach einem gewissen Zeitpunkt. Ja. Diesen Zeitraum muss ich exakt ermitteln können, weil das kann zu einem Rechtsverlust führen, die Verjährung. Ja. Und dafür ist es wichtig, dass eben dieser zeitliche Rahmen genau bestimmt wird. Ja.
Klar, wir sind jetzt 2 Mediatoren auch, wir reden über Mediationsklauseln und es wird schon deutlich, dass wir jetzt nicht ablehnend gegenüberstehen. Wir können Fußangeln, Stolpersteine mit benennen, die das mit sich bringen, aber letztlich ist es doch irgendwie eine sinnvolle Institution im Recht oder im möglichen Recht, im Vertragsrecht, die für Konflikt oder für Vertragsparteien keine schlechte Idee ist. Das wird schon, glaube ich, deutlich oder ist deutlich geworden. Und dann ist ja die Frage, wie weit wird das genutzt? Wie weit wird das praktiziert? Und wir haben da nicht den vollständigen Überblick. Wir werden uns in zukünftigen Folgen da mal einen Überblick verschaffen. Aber wie guckst du Stand heute drauf auf das, was du als Praxis überblickst? Was hat es da mit Mediationsklauseln auf sich?
Wie gesagt, ich sehe es im weiteren Rahmen der alternativen Konfliktbeilegung. Wir hatten es ja vorhin schon mal angerissen. Also Schiedsverfahren werden im unternehmerischen Verkehr gerade international auch, sind weit verbreitet, auch wegen der Vertraulichkeit. Das ist ja eigentlich auch ein Argument, ist, das für die Mediation spricht. Schlichtungsverfahren, ich meine, man kennt es auch aus der öffentlichen Hand. Tarifverhandlungen, ne, gibt es ja auch Schlichtungen. Beim großen Tarifstreit der Bahn gab es eine Schlichtung. Ja, also da sind die Verfahren anerkannt. Mediation fristet in dem Bereich auch ein Mauerblümchen-Dasein. Ich glaube tatsächlich nicht, ich lasse mich da gern von etwas anderem überzeugen, aber dass also solche antizipierenden Mediationsklauseln in Verträgen nach wie vor nicht sehr weit verbreitet sind.
Ja. Ist auch mein jetziger Eindruck. Im Arbeitsrecht, also Arbeitsverträge kaum, habe ich auch noch nie gesehen, schon gar nicht standardisiert. Im anderen Bereich, wir haben das Sanierungs- und Restrukturierungsgesetz mal hier besprochen, da ist auch ja so eine Art Moderation, Mediation, wenn auch sehr fachbezogen und evaluierend kodifiziert worden, also in einem Gesetz normiert. Da könnte man auch mal gucken, wie weit dort der Gedanke dann auch getragen ist in der Praxis. Du hattest nochmal zu Bauprojekten, also bei Bauprojekten könnte man Mediationsklausel nehmen.
Genau, das ist das Feld, wo ich, sagen wir mal, vielleicht den größten Anwendungsbereich sehe, ja, weil die Bauprojekte haben ja die Besonderheit, vielleicht anders als es in einem IT-Projekt, mit dem ich in der Regel zu tun habe. Ja, im IT-Projekt kann ich immer noch umbauen meistens. Ja, also wenn ich mal einen Weg eingeschlagen habe und ich merke, es ist nicht das Richtige, dann kann ich den wieder verlassen. Im Bauprojekt ist es meistens halt nicht so. Wenn das Fundament mal gegossen ist, ist es gegossen. Deshalb macht man sich da sehr viel mehr Gedanken eben über projektbegleitende Maßnahmen und man will weg von diesem früher konfliktgetriebenen Ansatz im Baurecht. Es gibt nichts Schlimmeres als Bauprozesse. Das sagt dir jeder Jurist, der mit sowas befasst ist. Hunderte Seiten von Akten und dann wird über 1000 Mängel gestritten. Und da ist wirklich eine Erkenntnis, habe ich so das Gefühl, die letzten Jahre durchgekommen, dass es eigentlich um einen kooperativen Ansatz geht. Ne? Und da gibt es kooperative Modelle. So, und das ist ein Bereich, wo natürlich dann auch Mediation, wenn es denn doch mal zum Konflikt kommt, tatsächlich das, denke ich, aus meiner Sicht absolutes geeignete Verfahren ist.
Ja. Da müssen wir wirklich nachforschen. Meine Kenntnisse und Einschätzungen zum Baurecht und Mediation sind wirklich lange her und da war die Erfahrung eher auch negativ. Das stammt aber noch aus der Zeit, wo Mediatoren verstärkt betont hatten, dass man keine Kenntnis der Sache haben muss und des Fachs. Im Baurecht muss man einfach wissen, was ist dort rechtlich geregelt und durchdrungen mit Recht, sonst kommt man da als Mediator einfach nicht weiter. Und da wird das eine reine Schulungsmaßnahme für den Mediator, als dass das für die Konfliktpartei eine gute Mediation wäre. Wo ich noch Punkte sehe für Mediationsklauseln, ich glaube, da sind sie auch eher gering in der Anwendung, sind Eheverträge und Gesellschafterverträge, gerade in Familienunternehmen. Auch typischerweise Gebiete, wo es um Streit und Konfliktbearbeitung geht, manchmal auch so hoch eskaliert, dass da Dritte dann tätig werden müssen. Da würde ich sagen, sind solche antizipierenden Maßnahmen niedergeschrieben im Vertrag noch sinnvoll. Aber ich habe das auch nicht groß jetzt in der Literatur besprochen gesehen. Da müssen wir wirklich mal ein paar Leute fragen.
Also im Ehevertragsbereich, wenn die Parteien denn einen Ehevertrag schließen, ne, was ja die wenigsten machen. Aber bei den Familienrechtlern gibt es, glaube ich, schon viele, die das auf dem Schirm haben. Ja. Und das dann einmal so für die Teile eines Ehevertrags, die eben der Regelung zugänglich sind. Ne, da sind wir wieder beim Thema zwingendes Recht. Also eine Scheidung kann eben kein Mediator aussprechen. Das macht der Richter immer noch. Ja, aber sagen wir, die ganzen vermögensrechtlichen Folgen natürlich, da kann ich eine Mediation vereinbaren. Und dann Familiengesellschaften. Ja. Familiengesellschaften ist ein sehr streitbehaftetes Feld. Man macht sich keine Vorstellung, was in Familien gestritten wird. Wenn solche Streitigkeiten dann vor Gericht gehen, ist es natürlich sehr unschön, weil Gericht ist Öffentlichkeit, da kann sich im Grunde der Nachbar mit reinsetzen. Also was ich sehr viel beobachte in Familiensatzungen und Gesellschaftsverträgen sind jedenfalls mal Schiedsklauseln. Ne, dann geht es in Schiedsverfahren. Aber auch hier, das ist schon ein Bereich, wo ich den Eindruck habe, dass sich auch der Ansatz der Mediation durchsetzt und es mehr und mehr eben auch dann auch Mediationsklauseln gibt. Oder, und das ist dann auch ein interessantes Thema, so kombinierte Klauseln oder hybride Klauseln. Med-Arb Verfahren. Also erst Mediation, dann Schiedsverfahren, wenn die Mediation scheitert. Ja.
Und das gleich in der Klausel festgelegt.
Genau, also das sind Anwendungsfelder, wo es sich bestimmt lohnen würde, mal reinzuschauen und mal gucken in der Praxis, wie geht man damit um. Ja.
Jörg, das machen wir. Das machen wir an anderer Stelle. Jetzt ist unsere Zeit rum, unser beider Zeit. Wir müssen in die nächsten Termine. Schön, dass du mal wieder da warst. Wir haben eine Menge Aufgaben uns heute zurechtgerückt und ich freue mich drauf.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, dass jetzt vor allem den Nichtjuristen unter den Zuhörern die Köpfe nicht zu sehr rauchen. Vielen Dank, dass du zwischendrin mal so ein bisschen eingebremst hast und wir dann nochmal die Gelegenheiten hatten, einfach auch die Begriffe zu klären. Ich glaube, das ist schon hilfreich, weil das ist ja eben das Besondere an unserem Beruf, dass er eben von Leuten praktiziert wird, die aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommen.
Ja. Ja, Podcasts können ja zum Glück häppchenweise portioniert werden. Und wir stehen für Fragen zur Verfügung. Also,
sehr gerne,
liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn das ein oder andere unklar geblieben ist oder auch ungesagt, schreibt uns. Und wir haben Gelegenheit, dann hier in anderen Episoden dann auf Fragen einzugehen und das ein oder andere nochmal vertiefter, nicht nur rechtlich vertiefter dann zu erläutern. Soweit für heute. Jörg, gute Zeit und bis alsbald.
Ja, vielen Dank. Wir sehen uns dann gerne wieder im Herbst
zur
Fortsetzung des Gesprächs.
Ja, ciao.
Tschüss.
Ja, das war mein Gespräch mit dem IT-Rechtler und Mediator Jörg Schneider-Protmann, mit dem ich über antizipierende Konfliktmanagementmaßnahmen, heute speziell über Mediationsklauseln gesprochen habe und auch dabei gleich deutlich gemacht wurde von ihm und auch mir, wie umfassend dieser Gedanke im Vertragsrecht genutzt werden könnte, unserer Vermutung nach und Erfahrung nach aber noch zu wenig Gebrauch gemacht wird. Und das werden wir in den einzelnen Feldern dann auch in den kommenden Episoden in dieser kleinen Reihe dann vertiefen können und freuen uns, wenn du und ihr wieder mit dabei seid. Für den Moment bedanke ich mich, dass ihr wieder mit dabei wart hier und verabschiede mich mit den besten Wünschen. Bis zum nächsten Mal. Kommt gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weigel, euer Host von Incofema, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Leipzig und Partner für professionelle Mediations-, Coaching- und Organisationsberatungsausbildung.